אנחנו קוראים בספר תלמוד עשר הספירות, כרך א'.
Guten Morgen, wir lesen das Studium von Zehn Sphirot, Band 1, Teil 1, die Seite 15, die innere Betrachtung, Punkt 5. Fragen können auf kap.tv gestellt werden, ausgewählte Fragen werden beantwortet. Talmud Zehn Sphirot, Band 1, Teil 1, die Seite 15, innere Betrachtung, Punkt 5. Wie formt sich die Unterscheidung von Eigenschaften gegenüber der Unendlichkeit? Doch noch wurde das nur in unserer Welt festgestellt, in den Seelen der Menschen. Doch bezüglich Neshama, über welches heißt, dass sie ein Teil des Schöpfers von oben darstellt, haben wir noch nicht geklärt, auf welche Weise sie sich vom Schöpfer so weit löst, dass man sie als einen Teil des Schöpfers bezeichnen kann. Und man kann nicht sagen, durch Änderung der Eigenschaften. Das darf man keineswegs sagen, denn wir haben bereits geklärt, dass der Schöpfer einfaches Licht ist, welches die ganze Vielfalt von Eigenschaften und Formen enthält, einschließlich der entgegengesetzten Formen und Eigenschaften, die es in der Welt gibt, in einfacher Einheit, in Form von eins, einzig und einheitlich. Und wenn dem so ist, wie kann es in Neshama zu einer Veränderung von Eigenschaften kommen, so dass sie beginnen würde, sich vom Schöpfer so zu unterscheiden und sich infolgedessen abspalten und als Teil des Schöpfers bezeichnet würde. Und tatsächlich zeigt sich diese Schwierigkeit am stärksten im Licht der Unendlichkeit vor der Kontraktion, da die ganze Wirklichkeit, die vor uns liegt, alle Welten, die höheren und die unteren zusammen, in zwei Formen definiert werden. Die erste ist die Form dieser ganzen Wirklichkeit vor der Kontraktion, wo all das damals ohne Grenzen, ohne Ende existierte, und diese Form wird als das Licht der Unendlichkeit bezeichnet. Die zweite Form ist die Form dieser ganzen Wirklichkeit ab der Kontraktion und weiter nach unten, wo bereits alles Grenzen und Maße hat. Und diese Art wird als vier Welten bezeichnet. Azilut, Briya, Yetzirah und Asiya. Und wisse, dass im Wesen des Schöpfers Azmuto der Gedanke nichts wahrnehmen kann, und es in ihm keinerlei Namen, Bezeichnungen gibt, weil man weiß, was wir nicht erkennen können, unmöglich beim Namen bezeichnen kann, denn jeder Name ist Erkenntnis, die anzeigt, welche Eigenschaft wir in diesem Namen erkannt haben. Und daher gibt es natürlich im Wesen des Schöpfers als Motor keinerlei Namen und Bezeichnungen, und alle Namenbezeichnungen existieren nur in dem Licht, welches sich vom Schöpfer ausbreitet. Und die Verbreitung des Lichts vor der Kontraktion, als es die ganze Realität ohne Grenzen und ohne Ende erfüllte, wird beim Namen Unendlichkeit, Ein Sof, genannt. Und dementsprechend muss man verstehen, wodurch das Licht von Ein Sof definiert wird und in welcher Hinsicht es aus dem allgemeinen Wesen als Motor so weit austritt, dass man es beim Namen bestimmen kann, wie wir bereits oben hinsichtlich Neshama gefragt haben. Raff, das sind die Sachen, die wir noch nicht ganz vorstellen. Wir wissen nicht, was das ist, haben wir auch keine Kontrolle darüber, aber in etwas muss man das annehmen, dass wir können nicht bestimmen, was ein Sof ist, die Unendlichkeit, entsprechend irgendwelchen Parametern, die wir aus unserer Welt kennen, sondern wenn wir über die Einwirkung des Schöpfers auf das Geschöpf sprechen, was er schuf, dann gibt es einen Zustand genannt Ein Sof, das heißt die direkte Form des Schöpfers gegenüber den Geschöpfen, das nennt sich das unendliche Geben. Und das Geschöpf muss dieses unendliche Geben erreichen in eine Bewegung zum Schöpfer, um die Stufe des Schöpfers zu erklimmen. All die Vollkommenheit. Dafür müssen wir aus der Handlung des Schöpfers erkennen, so steht es geschrieben, aus deiner Handlung erkenne ich dich, und wir erreichen selbst den Zustand Ein Sof und schließen uns ein. Die Stelle hier, über die Stelle kann man hier nicht viel sprechen, aber ihr könnt fragen. Schüler. Er sagt, natürlich in Atzmuto gibt es keinen Namen, aber alle Namen sind nur im Lichte des Schöpfers, der sich ausbreitet. Das Licht des Schöpfers, das sich ausbreitet, in dem Willen zu empfangen im Geschöpf, also das nennt sich die Ausbreitung, deshalb dann inwiefern er versteht, dass er sich ausbreitet, das Geschöpf versteht, was sich ausbreitet, gibt er den Namen des Schöpfers, dem Schöpfer. Aber das ist nicht über den Schöpfer selbst, über seine Begeisterung, sein Eindruck vom Schöpfer. Er kann nicht sagen, was das Licht abstrakt wäre, sondern nur von dem, was das Geschöpf wahrnimmt. Schüler, nicht verstanden, aber was heißt im Lichte des Schöpfers als Ergebnis? Das ist das Ergebnis der Ausbreitung von etwas vom Schöpfer innerhalb im Geschöpf. Dann beeindruckt, wird das Geschöpf beeindruckt und dann gibt man den Namen seinem Eindruck. Atzmutor, das ist überhaupt nicht unser Thema. Nicht Atzmutor und nicht im Lichte, sondern in der Einwirkung von ihm auf uns. Wir müssen hier präzise wissen, wir beschäftigen uns nur mit unseren Eindrücken, mit unserer Reaktion. Ich weiß nicht, wie er uns beeinflusst, aber unsere Reaktion auf das, was er gibt. Aber das ist doch als Mutter, oder? Der Mensch weiß, dass das als Mutter. Was heißt als Mutter? Zum Beispiel, du bist ein kleines Kind. Die Mutter leg dir Brei in den Mund. Du willst nicht und du widersetzt dich mit Händen und Füßen. Ja, aber wie kannst du diese unendliche Liebe der Mutter bekommen? Schüler, das Ergebnis? Ja, das Ergebnis. Aber entsprechend dem sagst du auch. Sagst du, die Mutter ist schlecht, richtig? Heute sagst du auch so, ne? Nee, Mama ist gut. Ja, die Mama ist gut, der Schöpfer ist schlecht. Ja, das ist doch klar. So ist das. All das entspricht den Kabbalisten. Also, so wie es geschrieben steht, Adam Arishon gab Namen. Ja, hast du darüber gelesen? Er ging rum und gab Namen dem unbelebten pflanzlichen tierischen Stufe, allen Stufen. Also die Buchstaben, die sich enthüllen, wie er sagt, das sind die Veränderungen, die Regeln, die Namen. Als Ergebnis haben sie die Sprache aufgebaut, die Kabbalisten, um zu verstehen, was passiert. Die hatten ein Problem. Zum Beispiel, ich bin Adam Rishon, bevor er die Namen vergab. Ich sehe die ganze Welt, ich erlange, dass ich diese Welt in meinem Willen sehe, mein Wunsch, wie fühle ich das? Ich sehe das, ich fühle das. Entsprechend dem gebe ich auch die Namen. Das ist grün, das ist rot, das ist süß, das ist sauer, kalt, warm, alles Mögliche. Ich gebe dazu Namen und das liegt auch dem Mensch an, der erkennt. Deshalb, jeder beurteilt nach eigenen Mängeln. Und das ist die Sprache. Gibt es eine Übereinstimmung zwischen den Kabbalisten? Weil diese Sprache kommt zu ihnen von der spirituellen Stufe. Jeder befindet sich auf den spirituellen Stufen. Er erlangt mehr oder weniger das, was die anderen erlangen. Ich bin auf der Stufe 10 zum Beispiel, der spirituellen Leiter. Jemand befindet sich Stufe 70, 80, aber ich verstehe ihn, zumindest wie ein kleines Kind, den Großen versteht, wie ein die haben was Gemeinsames. Wogegen, wenn wir vor dem Eintritt auf die spirituelle Leiter haben wir gar kein Verständnis, kein Verstand dazu. Deshalb beeile dich. Weiter? Wir lesen weiter. Punkt 6. Die Klärung der Redeart der Weisen, daher wurden uns die Arbeit und die Bemühungen gegeben als Belohnung für die Seele, Neshama, da der Empfänger von Almosen sich schämt. Und um an solch einer erhabenen Stelle wenigstens etwas zu verstehen, sollten wir das ausführlich besprechen. Und nehmen wir uns das Pol der ganzen Wirklichkeit vor, die vor uns liegt, ihr allgemeines Ziel. Denn es gibt niemanden, der ziellos handeln würde. Und wenn dem so ist, worin besteht dieses Ziel dann, aufgrund von welchen der Schöpfer diese ganze Wirklichkeit schuf, die vor uns liegt, in den höheren wie in den unteren Welten. Doch die Weisen verwiesen uns bereits an vielen Stellen darauf, dass alle Welten zusammen nur für Israel erschaffen wurden, dass die Tora und die Gebote erfüllt. All das ist weltbekannt. Dabei muss man die Frage der Weisen verstehen. Wenn bei der Erschaffung der Welt die Absicht darin bestand, den erschaffenen Genuss zu schenken, wozu sollte der Schöpfer diese materielle Welt erschaffen, die hässlich und voller Leiden ist? Denn natürlich hätte er auch ohne das den Seelen so viel Genuss schenken, wie er wollte, so schenken könnte, wie er wollte, so scheint es. Und wozu bringt er die Neshama, die Seele, in diesen so hässlichen und verschmutzten Körper? Und darauf antworteten sie, dass der Almosenempfänger sich schämt, dem Geber in die Augen zu schauen. Das bedeutet, dass es in jeder unverdienten Belohnung einen Defekt gibt, die Scham vor dem Geber. Und damit die Seelen das vermeiden, erschuf er diese Welt, in welcher die Tatsache, der Begriff von Arbeit existiert und man erst genießt, nachdem man Anstrengungen unternommen hat, denn man bekommt seinen Lohn im Tausch für die unternommenen Bemühungen und dadurch retten sie sich vor der Empfindung der Scham. Das heißt, es gibt eine Frage. Wenn der Schöpfer Genuss geben möchte, bitte los, gebe Genuss, kein Problem. Aber damit der Mensch vorbereitet wird für das Empfang, für den Empfang von diesem vollkommenen Genuss, müssen wir diesen durch alle Zustände durchbringen, durch die Guten, durch die Schlechten, wie die Erscheinung des Lichtes vor der Dunkelheit. Sonst hat der Mensch kein Glied, er hat kein Bestreben, keine Erkenntnis der Tiefe, der Unendlichkeit von diesem Geschenk, was er erhalten wird. Der Mensch ist wie ein Baby. Als ob man den Indianern so ein bisschen Stück Glas gibt statt Diamanten, oder du gibst einem kleinen Kind ein Diamant und das Kind bevorzugt das mit Steinen zu spielen. Der muss das Bewusstsein auf der Ebene bekommen, was wir bekommen, was wir erhalten. Deshalb steht es geschrieben, Anfang der Handlung ist im Ursprungsgedanken. Alles enthüllt sich im Vorfeld und langsam nach der Stufe. Und deshalb können wir all das Empfangen überdecken mit unserem Geben. Und dann retten wir uns vor der Scham. Denn die Scham wurde absichtlich erschaffen, um eine Art Indikator zu sein, wie man richtig empfängt von unserem Empfang. Wo wir tatsächlich korrekt und richtig empfangen, um zu geben, dann verwandeln wir dieses Empfangen in die Würde, in die Würde. Deshalb muss die ganze Arbeit von Null an beginnen und alle Stufen durchlaufen. Und man kann nicht überspringen irgendwelche der Etappen, denn letztendlich enthüllen wir sofort all diese Etappen. Das nennt sich Rav Por Olim Mekapziel, der letzte Sivuk, und dann kommt man zum Gwatikun. Alles klar? Jofi, gut. Schüler, ihr erklärt hier, dass die ganze hässliche, verachtensvolle Welt ist, dafür da, damit der Mensch lernt. Bis der Mensch Gmatikun nicht erreicht, muss er die Inkarnation durchlaufen in dieser Wirklichkeit, die diese Welt auch ist. Das heißt, die Welt wird erschaffen, damit er lernt, dass für jeden Genuss er bezahlen muss. Das ist das Ziel. Na, zum Beispiel auch das. Das ist etwas aber Kleines. Was noch? Ich verstehe nur das. Dann befreit er sich von der Scham. Er befreit sich von der Scham nur dann, weil er bezahlt dafür, was er empfängt. Er hat auch die Scham und er muss auch damit bezahlen, auch dafür, dass er gibt. Was heißt das? Im Geben gibt es ein großer Genuss und dieser Genuss im Geben, mit dem Genuss sollte man auch fertig werden. Geben wird mit dem Genuss begleitet. Du kannst in dieser Welt empfangen etwas, aber wenn du auf einmal enthüllst, dass du einem Großen gibst, du hast noch mehr Genuss als vom Empfangen, was machst du dann? Du willst ihm geben. Und das nennt sich, dass du empfängst. Was machst du dann mit der Scham? No? Was kannst du denn tun? Du gibst ihm, sagen wir mal, du wirst ihm bezahlen, du gibst ihm $1,000 oder $1,000,000, egal wie viel, wofür? Denn das ist ja wieder empfangen. Wie kompensierst du den Genuss vom Geben? Schüler, aber man kann nicht dem Großen geben ein Geschenk. Hier ist ein Problem. Deshalb sage ich ja, die Welt endet nicht damit, dass man empfängt und gibt. Ja, okay, weiter. Wir lesen weiter, Punkt 7. Welche Beziehung zwischen der Arbeit im Laufe von 70 Jahren und dem ewigen Genuss besteht und es gibt kein größeres kostenloses Geschenk als dieses? Raff, hör zu, wirklich aufmerksam hier. Punkt 7. Und diese Worte der Weisen sind von allen Seiten sehr unklar, denn unser hauptsächliches Streben und Gebet, verschone uns, rette uns vom Reichtum in Form von echten kostenlosen, von einem kostenlosen Geschenk. Und die Weisen sagten, dass das Reichtum in Form von einem kostenlosen Geschenk für die Seelen der Größten in der Welt bereitet ist. Und am meisten unklar ist ihre hauptsächliche Erklärung, nämlich, wenn sie erklären, dass es an einem kostenlosen Geschenk einen großen Mangel gibt, die Scham vor dem Geber, die bei jedem entsteht, der ein unverdientes kostenloses Geschenk bekommt, und zur Korrektur dieses Defekts bereitete der Schöpfer für uns diese Welt vor, in welcher es die Tatsache, die Begriffe von Bemühungen und Arbeit gibt, damit wir in der künftigen Welt unseren Lohn, Belohnung im Tausch für unsere Bemühungen und Anstrengungen bekommen. Doch ihre Erklärung ist sehr unklar, denn das gleicht einem Menschen, der einem sagt, arbeite für mich einen kleinen Augenblick und als Belohnung würde ich dir alle Genüsse der Welt geben. Raff. Hör zu, es gibt Dummen, die denken, ich arbeite hier ein paar Jahrzehnten und dann erlange ich Paradies für Ewigkeit. Stimmt es? Wer denkt so? Bitte Hand hoch. Okay, gut. Leider, das wird nicht gehen. Das funktioniert so nicht. Das gibt sowas nicht. Und gibt es sowas nicht, dass man hier etwas arbeitet und dann würden wir die unendlich dort halten. Nein, sowas gibt es nicht. Das, was sich die Menschen ausgedacht haben, weil ihr Ego so will, dass so wird, so ist. Lese bitte nochmals. Punkt 7. Nun, diese Worte der Weisen sind von allen Seiten sehr unklar, denn unser hauptsächliches Streben und Gebet ist, verschone uns, rette uns vom Reichtum in Form von einem kostenlosen Geschenk. Und die Weisen sagten, dass das Reichtum in Form von einem kostenlosen Geschenk für die Seelen der Größten der Welt bereitet ist. Und am meisten unklar ist ihre hauptsächliche Erklärung, nämlich wenn sie erklären, dass es in einem kostenlosen Geschenk einen großen Mangel gibt, die Scham vor dem Geber, die bei jedem entsteht, der ein unverdientes kostenloses Geschenk bekommt und zur Korrektur dieses Defekts bereitete der Schöpfer für uns diese Welt vor, in welcher es die Tatsache, die Begriffe von Bemühungen und Arbeit gibt, damit wir in der künftigen Welt unseren Lohn, Belohnung im Tausch für unsere Bemühungen und Anstrengungen bekommen. Doch ihre Erklärung ist sehr unklar, denn das gleiche einem Menschen, der einem anderen sagt, arbeite für mich einen kleinen Augenblick und als Belohnung dafür werde ich dir alle Genüsse der Welt und die Befriedigung von Leidenschaften alle Tage deines Lebens geben. Und es gibt kein größeres kostenloses Geschenk als dieses, denn die Belohnung steht nicht im Vergleich zur Arbeit, weil die Arbeit in dieser Welt keinerlei Wert hat. Und welchen Wert kann schon die Quantität in der vergänglichen Welt gegenüber der Quantität in der ewigen Welt haben? Geschweige denn hinsichtlich der Qualität der Anstrengungen, die in Bezug auf die Qualität der Belohnung absolut keinen Wert besitzt. Und wie die Weisen schreiben, bereitete der Schöpfer für jeden Gerechten 310 Welten und so weiter. Und man kann nicht sagen, dass der Schöpfer einen bestimmten Teil der Belohnung im Tausch für die unternommenen Anstrengungen gibt und den Rest als kostenloses Geschenk. Denn wenn dem so ist, was haben dann die Weisen durch ihre Korrekturen geschafft, wenn doch das Defekt der Scham vor dem Geber im übrigen Teil des Geschenkes bleibt? Doch man darf ihre Worte nicht wörtlich verstehen und es gibt hier einen tiefen Sinn. Damit schließt er ab. Das heißt, er setzt fort, die Antwort zu geben, aber betritt in mehr Tiefe, die man noch nicht fühlt. Hier, wo ist die Antwort? Zika, hast du die Antwort? Nein, die Frage ist einfacher. Er sagt, unser Gebet befreie uns vom kostenlosen Geschenk. Und was? Kostenloses Geschenk ist nur für die großen Seelen vorenthalten. Was sind das für große Seelen? Großen. Warum nennt sich das ein kostenlos? Die arbeiten nur dafür. Na, die arbeiten, gerade sie kennen, wissen, was die Scham ist. Was sind die großen Seelen? Wann fühlt ein Gast die Scham? Schüler, wenn er empfängt und kann nicht zurückgeben, wenn er empfängt. Wann beginnen wir zu empfangen? Wenn wir geben. In der zweiten Hälfte der Leiter. Das heißt, empfangen, um zu geben. Was heißt das, diese Leiter? Raff, du hast einen Teil der Leiter, wo du aufsteigst auf den Stufe geben, um zu geben. Stimmt's? Die zweite Hälfte ist empfangen, um zu geben. Und dort hauptsächlich enthüllt sich die Scham und die Korrektur der Scham. Was ist die Scham? Wenn du mit dem Willen zu empfangen arbeiten musst, du musst mit dem arbeiten, empfangen, um zu geben, du musst enthüllen all dein Klee und starten mit dem zu arbeiten, um zu geben. Das heißt, auf eine inverse Art. Es ist nicht klar, was ist die Scham? Die Scham, nicht klar. Denke dran. Es ist nicht für dich, es steht doch geschrieben für die großen Seelen. Ja, aber da sollte man dazu kommen. Na, du bist noch nicht dazu gekommen. Und nicht du, nicht ich, niemand. Diejenigen, die diese Stufen erreichen, die nennen sich große Seelen. Diejenigen, die im Geben zu geben sind, die nennen sich niedrigen Seelen. Und wenn wir überhaupt außerhalb davon sind, dann sind wir nicht mal Seelen, wir sind Tiere. Wir haben eine tierische Seele, so eine vitale Seele, mehr nicht. Also, kurz gesagt, ist klar, dass nicht wie die Dummen denken, dass es die künftige Welt gibt, nachdem ich von meinem Körper befreie und ich empfange dort irgendwas im Paradies. Es gibt kein Paradies, keine Höhle, gibt es nichts. Wir kehren zurück und setzen weiter fort. Punkt 8. Durch einen Gedanken wurde die ganze Schöpfung erschaffen und dieser Gedanke ist sowohl der Grund als auch die Handlung und die erwartete Belohnung und das Wesen aller Bemühungen. Punkt 8. Und bevor wir uns darin vertiefen, die Aussage der Weisen zu erklären, muss man den Plan des Schöpfers bei der Erschaffung der Welten und der Realität verstehen, die vor uns liegt. Denn seine Handlungen hatten nicht die Form von einer Vielzahl von Gedanken, wie es uns eigen ist, weil er eins, einzig und einheitlich ist. Und ähnlich wie er einfach sind auch die Lichter, die von ihm ausgehen, einfach und einheitlich, ohne jegliche Vielfalt an Formen und Eigenschaften. Wie es geschrieben steht, eure Gedanken sind nicht meine Gedanken und eure Wege sind nicht meine meinigen. Und daher vertiefe dich gedanklich darin und verstehe, dass alle Namen und Bezeichnungen, alle Welten, die ich hören, wie die niederen, all das einfache Licht darstellt, eins, einzig und einheitlich. Im Schöpfer sind sowohl das ausströmende Licht als auch der Plan, die Handlung und der Handelnde, sowie alles, was das Herz nur andenken und vorstellen kann, all das ist in ihm eins. Dementsprechend überlege und durchdenke, dass diese ganze Schöpfung durch einen einzigen Gedanken erschaffen wurde, die höheren und die unteren zusammen bis hin zur allgemeinen Endkorrektur. Und dieser einheitliche Gedanke, er wirkt in allem und er ist Wesen aller Anstrengungen und er selbst ist die ganze Perfektion und die erwartete Belohnung, wie Rambam weiter oben hinsichtlich der Kategorie 1 einzig und einheitlich klar machte. Das heißt, alles ist vorhanden. Hier gibt es keine Entwicklung von etwas, außer das Geschöpf, das für sich enthüllen muss. Und nur darum geht es, die Entwicklung des Geschöpfes, das ist, was er präzisieren will, dass das, wenn das Geschöpf nicht enthüllt, dann alles ist verborgen, dann wird man geboren als ein Tier, stirbt man als ein Tier und wie er schreibt, in einem Gedanken wurde alles erschaffen vor uns. Alles kommt tatsächlich davon ab, nicht vom Schöpfer, sondern von mir ab, von dem Geschöpf, inwiefern ich mich entwickle, um diese Wirklichkeit zu enthüllen, die es gibt, die anwesend ist. Fragen?
Können
wir bitte fragen, was wir vorher gelesen haben? Er schreibt am Ende, dort bleibt ein Mangel von etwas. Das heißt, wir arbeiten das ganze Leben, tun was, empfangen. Worin arbeiten wir? Spirituelle Arbeit, korrigieren uns, kommt zu was? Zu etwas. Zu dem du kommst, dann zu was du kommst, dann erlangst du das. Enthüllt sich nur entsprechend der Stufe deine Korrektur. Er schreibt hier am Ende, gibt es eine sehr tiefe Absicht. Kann man das bitte erklären? Nein, der verbirgt doch. Wie kann ich dir das enthüllen? Aber diese Worte darf man nicht einfach so verstehen. Hier gibt es einen tiefer Sinn. Worin besteht ein tiefer Sinn? Wir hatten schon gesagt, nicht im einfachen Verständnis, wie der Mensch denkt, dass wenn er sich nicht korrigiert, hat er eine Belohnung. Ja, künftige Welt, Paradies, gibt es nichts. Alles muss man in den Kelim enthüllen. Wenn du die Kelim jetzt hast, dann empfängst du. Wenn du keine Kelim hast, dann empfängst du nicht jetzt, nicht später. Denn dein Tier stört dich nicht. Dein Ego stört dich. Wenn das Ego stört, du kannst korrigieren, aber nicht das Tier. Er schreibt hier über das Wesen der Anstrengung. Kann man bitte erklären, worin besteht das Wesen der Anstrengung? Um zu geben,
zur Anlegung des Schöpfer zu gelangen. das selber ist auch die Belohnung, das Geschenk, das gewollte Ergebnis. All das ist eins. Ja. Warum ist aber vom Schöpfer, wie kann es sein, dass von der Kraft, welche in Bezug zu uns wir im Gegenteil, im Gegensatz erlangen, es hier Anstrengung gibt? Rav sagt, ich verstehe die Frage nicht. Der Schöpfer hat den Willen zu empfangen geschaffen, welcher entgegengesetzt, also verkehrt ist von seinem Willen zu geben. Und damit der Wille zu empfangen, damit er in seiner äußeren Form das als Ergebnis von der Verwendung, so sie ist, verwendet wird, um zu geben, wieder Wille zu geben, muss sich auf diesen Willen zu empfangen, auf dieses Ego, die Absicht, um zu geben, bekleiden, damit ich, was ich erhalte, bekomme, verwende, um jemanden damit zu geben. Das ist quasi, der Wille zu geben, aus dem Willen zu, das Wille zu empfangen, zum Willen zu geben, umgewandelt wird, den anderen weiterzugeben. Auf so eine Weise, ich bleibe immer Willen zu empfangen, aber durch den Willen zu geben, erhalte ich noch eine Eigenschaft, ein Instrument, wo ich das, was ich durch mich erhalte, weitergebe, also mit Absicht zu geben, verwende. Eine Frage aus San Francisco. Habe ich in dieser Erde, in dieser Welt eine Scham? Und werden wir Genuss haben, wenn wir den Schöpfer dafür bezahlen, für unsere Anstrengungen? Rav antwortet, diese Welt wird verschwinden, von der Bildfläche verschwinden. Wird nicht verschwinden, solange wir nicht die Welt die vollendete Korrektur erlangt haben. Da ist das ein Teil der Leute bereits auf dem Weg ist und die vollendete Korrektur erlangt haben, ist nicht genug. Alle müssen die Endkorrektur erlangen und damit diese Welt von der Bildfläche verschwinden. Deshalb halt diese Welt Wichtigkeit, Gültigkeit, genauso wie die höheren Welten. Obwohl diese Welt hier eine Scheinwelt ist, müssen wir von dieser Welt jede spirituelle Unterscheidung beginnt gerade von dieser Welt, geht von dieser Welt aus, von hier aus. Ja, ja, bitte. Die Scham wird verwandelt sich in Ehre um. Du fragst, worin genau die Scham liegt. Das ist abhängig von jeder Etappe, in welcher ich mich befinde. Ob ich den Schöpfer zur Genüge geben kann oder noch was hinzufügen oder vermehren kann. Es gibt hier sehr viele Erklärungen. Ja, Terence. Bitte sehr. Rav, warum beten wir nicht dafür, die Scham vom Schöpfer zu erhalten? Wenn man dir sagt, genier dich, bist du damit nicht einverstanden? Und du willst doch dafür Gebet erheben? Rav, ich will aber damit anfangen, an dir zu arbeiten. Gut, dann fang an zu arbeiten. Siehe in jedem Zustand, wieso du eigentlich nur an dich selbst denkst und fang an, dich zu schämen dafür. Aber sowas gibt es nicht alleine, oder Rav, für mich selbst? Rav antwortet, warum nicht? Wenn du jetzt dein vorheriges Leben, dein Vorleben, bevor du hier bist, zurückschaust, passiert dir etwas, wo du sagst, ich schäme mich für das, was ich damals angerichtet habe? Ja, nein, du musst nicht erzählen, wofür du dich schämst, aber gibt es sowas bei dir? Ja, ich habe sowas. Okay, jeder von uns hat sowas. Und weiter, wunderbar, eben. Ja.
Rav.
Auf Französisch fragt er jetzt. Was soll man tun, um damit anzufangen, die Scham zu verspüren? Was stört uns daran? Rav sagt, nein, die Scham offenbart sich dir von oben. Es kann nicht sein, wir haben noch keine Scham, kein Schamgefühl. In Bezug zum Zehner, in Bezug zu den Freunden, aber das ist nicht die Scham, die wir hier meinen, eine wahre Scham. Die wahre Scham liegt in Bezug zum Schöpfer. Sobald sich der Schöpfer beginnt zu offenbaren, dann reden wir von der Scham. Aber die Scham, die wir hier sprechen auf unserer Erde, zwischen uns, schau mal an die Welt. Wer schämt sich? Der sich mit Weißer Kabbalah beschäftigt, beginnt mit ein bisschen zu spüren, wo der Ort der Scham sein kann, weil er sich mit dem beschäftigt. Aber derjenige, der sich damit nicht beschäftigt, der weiß überhaupt nicht, was die Scham ist. Denn er hat kein Bewusstsein, dass er auch ein Ego hat. Schau auf die Menschen da draußen, ganz egal welche, außer die Kabbalisten, die wissen nicht, wo eine Scham existiert. Nicht, dass sie mit Absicht etwas, Dinge tun, Geflogenheiten, nein. sind wie kleine Babys. Sie haben keine Ahnung. Sie können sehr wichtig sein, aktiv sein. Sie wissen nicht, keine Ahnung, was die Scham ist. Denn die Scham offenbart sich in bezüglich eines Leuchtens von oben, so wie der Gastgeber, welcher sich auf bestimmte Weise dem Gast näher kommen will. Und dann fängt der Gast zu spüren, ich habe hier jemanden hier, der mir geben möchte. Aber wenn jemand diese Empfindung nicht hat, so fühlt er keine Scham. Die Leute sind taub, betäubt. Und sie verhalten sich auch so. Schau, was passiert. Schau jetzt Nachrichten an. Was passiert? Wie kann man zu spüren, dass man vom Schöpfer empfängt? Dass ich wirklich vom Schöpfer was empfange? Denn wenn ich fühlen würde, dass ich vom Schöpfer empfange, würde ich so sein wollen wie er. Richtig, sagt der Raff. Und dann würde ich beginnen, etwas zu empfinden. Ja, das stimmt, sagt der Raff. So wie beginnt man im Zehner diese Arbeit, wo du beginnst zu fühlen, dass du von jemandem empfängst, vom Schöpfer empfängst. Ja, gerade nur im Zehner, du hast keine andere Wahl. Gerade im Zehner, je mehr du dich mit allen verbinden willst, desto feinfühliger wirst du zum Einfluss des Schöpfers. Du beginnst damit auf dich, du beginnst damit, Sinne zu entwickeln, welche dir dabei helfen, den Schöpfer zu entdecken, welcher sich im Zehner befindet. Dadurch wirst du mehr Bewusstsein haben, Bewusstsein von der Heiligkeit. Wie verstärkt man die Wichtigkeit der Freunde, um zu sehen, dass die Wichtigkeit der Freunde gleich der Wichtigkeit des Schöpfers ist? Du kannst auf die Worte niemals mit Worten Einfluss haben. Wir wissen ja, wir kennen ja die schönen Worte. Nur in deinen Taten, die du vollziehst. Durch die Taten wirst du auf die Freunde Einfluss haben. Deine Taten sind hier wichtig. Ja. Ist es abhängig von der Anzahl an Taten, die ein Mensch tut? Auch von der Anzahl, ja. Kurz gesagt, halt dein Maul und öffne dein Herz. Mach den Mund zu, öffne dein Herz. Kurz gesagt, das ist alles. Ja, Raff, ich bin aber verwirrt von diesem ganzen Thema des Scham. Wir haben den Scham. Natürlich haben wir den Scham. Ich schäme mich. Wenn ich mich nicht schämen würde, würde ich auf dieser Erde solche Dinge tun. Die Scham schränkt mich sehr an. Ich schäme mich vor meinen Nachbarn, vor euch. Vor jedem Einzelnen, vor jeder Sache. Das ist eine Scham, aber das ist eine egoistische Scham. Nicht die Scham, über die wir hier sprechen. Nein, er redet hier über die Scham für die großen Seelen. Wenn ich sie vorher verstanden habe, die großen Seelen befinden sich bereit im Empfangen, um zu geben. Was für eine Scham gibt es dort? Lass uns das sehen. Das ist eine Korrektur, oder? Die man bekommt, um den Schöpfer Großes zu bereiten. Mein Herr, ich will nicht über solche Stufen sprechen, welche uns so verwirren. Wir befinden uns noch nicht dort. Warum reden wir darüber? Das ist nicht zum Thema. Er schreibt über hohe Seelen, erhabene Seelen. Das ist nicht für mich. Ich habe keine Seele, sagt der Raff. Ich habe keine Seele. Ich habe noch keine Seele. Habe ich den Willen zu geben? Seele ist ein Teil des Höheren des Schöpfers. Der Wille zu geben. Diese Eigenschaft. Habe ich diese Eigenschaft? Nein. Damals habe ich keine Seele. Warum reden wir überhaupt darüber? Aber wenn ich empfange, um zum Schöpfer Genuss zu bereiten, wo empfängst du, fragt der Raff? Wo? Diese hohe Seele. Wenn du in diesen erhabenen Stufen sein wirst, dann wir darüber sprechen. Wie kannst du zur Philosophie in einen Zustand sprechen, wo du nicht weißt, wo du dich befindest überhaupt? Warum redest du überhaupt darüber? Wenigstens hab Verständnis, dass du es nicht verstehen kannst, weil das eine höhere Stufe ist. Ja, bitte. Im Rabash Band 3 schreibt er, derjenige, der für seinen Freund betet. Die Sache der Scham muss man zuerst empfinden in Bezug zum Gebenden. Und dann kommt die Scham von alleine, so wie die Weisen sagten. Nochmal, die Sache der Scham muss zuerst spürbar sein in Bezug zum Gebenden. Und dann kommt die Scham, so wie die Weisen sagten, Aber wenn er nicht den Gebenden spürt, ich habe es nicht verstanden. So wie geschrieben steht im Heiligen Zohar, man kann keine Etappe besteigen, bis man nicht vorher das Leuchten von der Stufe jemanden hinuntergibt, damit er anhand dieses Leuchten wächst und nach oben hinaufsteigen kann. In Ordnung, gut. Wir lesen weiter. Seite 754, Punkt 9. Die Sache des Zimtzums erklärt, wie von einem vollkommenen Handelnden eine unvollkommene Handlung hervorgeht. Das heißt, Punkt 9 erklärt uns, um wirklich das zu erlangen, zu verstehen, was der Schöpfer für uns eigentlich vorbereitet hat, kommende Welt, Garten Eden, verschiedene spirituelle Zustände der Ewigkeit, der Unendlichkeit, der Erhabenheit. Das ist die ganze Arbeit, die wir haben, welche die Weisheit der Kabbalah genannt wird. Und nicht, dass wir hier einige Jahrzehnte hier solche Taten vollziehen, angenehme Taten machen, und damit haben wir bereits versprochen, eine kommende Welt oder, ja, nur die Religionen können die Menschen auf so eine Weise verwirren und selber sich selbst verwirren. Okay? Punkt 9. So wie der Ari in den ersten Kapiteln dieses Buches ausführlich erklärt hat, in Bezug zum Begriff Zimtzum Aleph erörtert. Denn dieser Begriff stellt ein sehr tiefgehendes Thema dar. Sowohl alle Unkorrigiertheiten als auch diverse Mängel gehen vom Schöpfer aus und kommen von ihm. So wie geschrieben steht, er formt das Licht und erschafft die Finsternis. Jedoch sind alle Unkorrigiertheiten und die Finsternis vollkommene Gegensätze zum Schöpfer. Wie können sie dann aber von ihm ausgehen? Und auf welche Weise kommen sie gemeinsam mit dem Licht und den Genüssen innerhalb des Schöpfungsgedankens vor? Man darf jedoch nicht sagen, dass es sich um zwei voneinander getrennte Gedanken handelt. Gott bewahre, wie kann man sowas nicht vorstellen? Also wie resultiert dann das alles aus dem Schöpfer und gelangt letztendlich bis in unsere Welt hinab, die voller Schmutz, Leid und Hässlichkeit ist? Und wie können sie nebeneinander existieren und verderben in einem einzigen Gedanken? Das sind nur Fragen, die er stellt, um in uns Klärungen zu erwecken, bald das erklären. Wir lesen weiter. Kapitel 2, Punkt 10, die Klärung des Schöpfungsgedankens. Punkt 10. Nun kommen wir zur Erläuterung des Schöpfungsgedankens selbst. Zweifellos verbirgt sich das Ende der Handlung in dem ursprünglichen Gedanken. Denn sogar ein materieller Mensch, der vielerlei Gedanken hat, auch bei ihm resultiert das Ende der Handlung aus dem ursprünglichen Gedanken. Wenn er sich zum Beispiel mit dem Bau eines Hauses beschäftigt, dann wird sein erster Gedanke darin bestehen, die Form des Hauses festzulegen, so wie ein Architekt, in dem er leben möchte. Viele vorangehende Gedanken und Handlungen sind erforderlich bis zum Abschluss jener Form, an die er bereits von Anfang an gedacht hatte, zu gelangen. Diese endgültige Form beinhaltet letztendlich alle seine vorhergehenden Handlungen. Wir kennen somit, dass das Ende der Handlung bereits im ursprünglichen Gedanken verankert war. Und das Ende der Handlung selbst ist die Achse und das Ziel, für welches alles erschaffen wurde, um seinen Geschöpfen Genuss zu schenken. Und es ist bekannt, so wie im Zohar geschrieben steht, dass der Gedanke des Schöpfers sofort vollendet wirkt und unmittelbar wirkt, denn es ist kein Mensch, der oder irgendwelche Mittel und Instrumente dafür nötig, um seine Handlung umzusetzen. Bei ihm schließt allein der Gedanke sofort alles ab und unmittelbar die ganze Handlung ab. Somit ist klar, dass sich allein der im Wunsch des Schöpfers, den Geschöpfen mit seiner Schöpfung Genuss zu schenken, dieses Licht sofort von ihm aus in allen von ihm ins Auge gefassten Arten und Größen von Genüssen, welche er bedacht hat, verbreitet. Alles ist in diesem Gedanken eingeschlossen und überzeichnet ihn als Schöpfungsgedanken. Dieser Schöpfungsgedanke wird als das Licht von Ein Sof bezeichnet, denn im Wesen des Schöpfers, selbst als Motor, selbst haben wir kein einziges Wort und keinen Begriff, um ihn mit irgendeinem Namen zu machen oder zu definieren. Gut, das ist klar. Was ist hier klar? Es gibt einen Prozess, einen Ablauf. In diesem Prozess bauen wir genauso, wie wir ein Haus bauen würden, etappenweise, praktisch alles auf seine Weise bauen. Es wird alles so aufgebaut, dass jeder vorherige Zustand, jede vorherige Etappe die Basis aufbaut für die kommende Etappe. Und so in jedem Bau, in jeder Architektur, in allem, was wir auf dieser Erde tun, ist klar, dass es so sein muss. Stufe, Etappe für Etappe. Und deshalb ist der Schöpfungsgedanken den Geschöpfen Genuss zu bereiten. Dieses müssen wir entdecken. Jeder Einzelne in allen Zuständen muss diese Dinge durchlaufen. Es gibt ja nichts, was man überspringen kann. Wenn man stirbt, erreicht man nichts damit, sondern nur, indem man das, den Schöpfungsgedanken von Beginn bis zum Ende hier umsetzt. Verschiedenen Zuständen. Keiner sagt, dass es hier in der Form des Körpers dieser Welt sein muss, sondern hier in der Form des Verlangens, dass aus dem Verlangen nichts geschaffen wurde. Aber die Wirklichkeit, die uns heute, die Scheinwirklichkeit, die wir heute haben, diese Einbildung, werden wir heute noch klären, wie sehr Gültigkeit sie hat. Diese Welt, die er meint, ist hier eine Form, welche außerhalb der Fugen der spirituellen Welt austritt. Ich möchte hier genau festlegen, dass außerhalb der Leiter oder der Linie in Sof, weil wir das lernen im zweiten Teil von Talmud HaSefirot, unter diesen der Linie in Sof haben wir einen Punkt, einen Mittelpunkt, welcher außerhalb dieser Linie ist, außerhalb der Beziehung des Schöpfers zum Geschöpf ist. In dieser mittlere Punkt, auf ihn bauen wir alle Stufen auf. Und das sagt nichts über unser irdisches Leben aus, sondern die Beziehung zwischen dem spirituellen Leben, wo wir auf der Leiter befinden, müssen wir klären, was eine Beziehung es hier gibt. Das ist noch nicht für jetzt. Deshalb sagt er hier, an diesem hohen Ort, soll man nicht sprechen, es lohnt sich hier zu verkürzen. Was uns klar ist, ist, dass es nach dem Tod nichts gibt, wenn man etwas erlangen möchte. Es gibt nicht das, was der Richter, wo er urteilen kann, wenn er es voll nicht sieht. Der Mensch muss damit arbeiten, was er wirklich erlangt und sieht. Bala Sulam schreibt im Brief 55, der Unterschied und Definition zwischen dieser Welt und kommender Welt ist, dass diese erlangen wir in der Gegenwart oder bereits in der Vergangenheit erlangt haben. Aber das kommende Welt ist das, was wir noch nicht hier erlangt haben. Sondern das werden wir erlangen, das wird passieren, das ist nach einer gewissen Zeit. Aber beides sprechen das, was der Mensch hier auf dieser Erde, in diesem Leben bekommt. In dem jeweiligen Zustand. Wir reden über Zustände, Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit. Okay? All diese Definitionen sind wichtig für euch. Hört ihr zu? Weil sie sind ein bisschen in uns vernebelt aufgrund der Vorurteile und der Vorkenntnisse, die wir haben. Okay, weiter. Und der Schöpfer kehrt zurück und wir sehen es hier in einer Traumwelt waren. Denn die Wahrheit hat sich dann offenbart, wenn all diese Dinge, die diese Welt durchlaufen haben, wirklich, das war alles nur ein Schein, eine Illusion. Denn diese Welt überhaupt wird als Welt der Lüge bezeichnet, denn die einzige Wahrheit ist hier nie, keine einzige Wahrheit ist hier vorhanden. Und man kann ja nicht die Wahrheit erlangen, sondern nur jenige, der zu jener Stufe gelangt, wenn man ihm die Früchte seiner Handlungen zeigt, in dieser Welt, in der kommenden Welt, das heißt, er sieht die kommende Welt in seinem Leben, möchte er sagen, dass die Wahrheit, dass er die Wahrheit, die wahre Welt, die kommende Welt in seinem körperlichen, physischen Leben hier erlangt. Wir lesen weiter. Seite 755, Punkt 11. Kapitel Kraft des Willens zu geben im Schöpfer entsteht unbedingt der Wille zu empfangen im Geschöpf, und das ist das Kli, das Instrument, in welchem das Geschöpf seine Fülle empfängt. 11. Ari hat bereits eingangs erläutert, dass zu Beginn das einfache Licht von Ein Sof die ganze Wirklichkeit erfüllte. Das bedeutet, dass der Schöpfer gedachte, dem Geschöpf Genuss zu schenken, sich das Licht von ihm ausbreitete und das Licht sozusagen aus ihm heraustrat. So war auch in diesem Licht unmittelbar der Wunsch abgedruckt, den Genuss zu empfangen. Man soll auch in Betracht ziehen, dass dieser Wunsch das ganze Ausmaß des Lichts beinhaltet, das sich ausbreitet. Das heißt, das Maß eines Lichts und der Fülle entspricht dem Maß eines Willens, Genuss zu schenken, nicht mehr und nicht weniger. Daher bezeichnen wir das Wesen des Willens zu empfangen, welche Kraft seines Gedankens in dieses Licht abgedruckt wurde, mit dem Namen Platz. Wenn wir zum Beispiel sagen, dass ein Mensch Platz hat, um als Mittagessen 1 Kilogramm Brot zu verzehren und ein anderer nicht mehr als ein halbes Kilo Brot essen kann, von welchem Platz ist dann hier die Rede? Bestimmt nicht von der Größe ihrer Menge, ist es abhängig von der Größe ihres Magens, sondern nur von der Größe des Strebens und des Wunsches zu essen. Wir sehen, dass das Maß des Platzes für den Empfang von Brot vom Maße des Wunsches und des Strebens nach dem Essen abhängt. Umso mehr gilt es im Spirituellen noch, wo der Wille, Genuss zu empfangen, auch der Platz für den Genuss ist und der Genuss nach dem Maß des Verlangens selbst gemessen wird. Es ist klar, im Spirituellen hängt das nicht vom Volumen ab des Ortes, wo sich etwas erscheinen kann, sondern vom Volumen des Verlangens, des Willens, des Strebens, das macht den Genuss aus. Wir lesen weiter. Der Wille zu empfangen, der im Geschöpf des Gedanken enthalten war, trat aus seinem Wesen aus, um den Namen von Ein Sof anzunehmen. Punkt 12. Und das gibt uns die Möglichkeit zu verstehen, wie das Licht von Ein Sof aus dem Wesen des Schöpfers austrat, indem es keinerlei Worte und Begriffe gibt und mit dem Namen Or Ein Sof bezeichnet wird. Basierend auf dieser Unterscheidung ist in diesem Licht somit der Wille eingeschlossen, von seinem Wesen zu empfangen. Das ist eine neue Form, die keinenfalls in seinem Wesen beinhaltet ist. Denn von wem kann er empfangen? Diese Form ist somit das komplette Ausmaß des Lichts, dieses Lichts. Und prüfe das, dann kann ich mehr darüber erzählen. Ja. Weiter. Punkt 13. Das heißt, mittels des Egos, welches sich im Geschöpf entwickelt, tritt das Geschöpf vom Schöpfer heraus und beginnt sich quasi außerhalb vom Schöpfer zu positionieren. Wir lesen weiter. Vor dem Zimtzum waren Willen zu empfangen kein Unterschied der Form erkennbar zwischen Schöpfer und Geschöpf. 13. Doch infolge seiner Allmacht wurde diese neue Form noch nicht als eine Veränderung seines Lichts definiert, wie es heißt, dass von vor der Erschaffung der Welt er und sein Name eins waren. Er, weil er verweist auf das Licht, das in Ein Sof ist. Und sein Name verweist auf den Platz, welcher Malchut de Ein Sof ist. Das heißt, der Wille, vom Wesen des Schöpfers zu empfangen, der im Licht von Ein Sof eingeschlossen ist. Und er erklärt uns, dass er und sein Name eins sind, wobei sein Name Malchut vor Ein Sof ist, also das Verlangen, genauer gesagt, der Wille zu empfangen, der in die ganze Realität eingeschlossen wurde, bereits im bevor der Einschränkung im Schöpfungsgedanken eingeschlossen war. Vor dem Zimtzum ist in ihm weder ein Unterschied der Form noch eine Ungleichheit des in ihm selbst befindlichen Lichts feststellbar. Das Licht und der Platz sind eins. Und wenn es dort irgendeinen Unterschied und Mangel im Platz im Vergleich zum Licht von Ein Sof gäbe, dann wären das natürlich zwei Wahrnehmungen. Rav fragt, habt ihr Fragen? Ja, Moshe. Ja, Mikrofon bitte. Vor einem Tag haben sie gesagt, dass es sich für uns nicht lohnt, die Sache des Todes hier anzusprechen. Tod. Sie sagen oft, dass es, wenn ein Mensch stirbt, es nichts Neues gibt. Es ist wie ein Händel, welches geht und stirbt, wie ein Huhn. Ja. Was ist der Tod, der Punkt des Todes? Rav sagt, wir sprechen nicht über physischen Tod, wenn wir hier sagen Tod. Das ist alles eine Scheinwelt. Diese Welt wird überhaupt nicht hier angesprochen. Wir reden immer nur über das Verlangen. Das Verlangen begleitet Körper, Behälter, aber der Körper selbst hat, unser physischer Körper hat nichts damit zu tun. In der Weis der Kabbalah, wenn er wieder zum Körper kommt oder wieder den Körper verlässt, heißt das der Tod. Das sind Reinkarnationen, das sind Zustände, die du durchläufst, Höhen und Tiefen. Das sind Leben und Tod. Fühlst dich tot, fühlst dich lebendig. Wir dürfen das, darf man das den Menschen aber so sagen? Rav sagt, nein, wir dürfen das den Menschen nicht so sagen. Wir sprechen das nur hier, beim Studium hier. Aber der breiten Masse darf man das nicht sagen. Ich warne euch. Ihr dürft den Leuten draußen nicht erzählen, dass ein Tod nach dem Tod nichts gibt, Hölle oder Garten. Du nimmst den Menschen die Lust am Leben. Wir dürfen das nicht tun. Das heißt, in der Kabbala legt kein Stein vor einem Blinden. Habt ihr gehört? Wir dürfen Leuten das draußen nicht erzählen. Weil wir die Menschen lieben, weil wir alle respektieren und ehren, dürfen wir das den Kindern, den Menschen nicht sagen. Derjenige, der das tut, macht selber sich, richtet selber Schaden, sich spirituellen Schaden für sich selbst an. Ja, aber die Sache des Scham, wir sehen in unserer irdischen Welt, sagen wir Sex und wo es große Scham gibt, bei körperlichen Dingen. Was ist die Quelle davon? Ich glaube nicht, dass es eine richtige Sache ist, denn wenn wir die heiligen Bücher nennen, gibt es keine Scham. Sprechtet ihr über Sivugim, Neshikin, Yesodot, Mutterleib, all diese Dinge. Was gibt es hier zu besprechen? Was gibt es hier so sehr zu sprechen? Sich zu genieren. Die Benutzung ist falsch. Die falsche Verwendung des Egos führt zu Scham, zu Unangenehmlichkeiten. Schau, Politiker verwenden das auch in ihrer Diplomatie, Politik. Schau, was sie heute machen. Was ist doch der Scham? Schau, was heute passiert. Das ist alles falsche Erziehung im Fundament. Leute verwenden die Scham. Aber wir reden nicht darüber. Gestern war der Tag der Frauen, ja? Was für ein Tag der Frauen? Weißt du, woher der Tag der Frau begonnen hat? Ich will darüber nicht erzählen, aber unter uns ist ein sehr schmutziges Geschäft, ja? Aber eigentlich, als man diesen Tag der Frau überhaupt erfunden hat, ja, Senja, oder? Vielleicht soll man nicht darüber sprechen, oder? Was sagst du? Okay, ist politisch korrekt, besser reden wir nicht darüber. Aber jetzt, ganz egal, ich habe ja Punkt 14. Und wir lesen weiter, Punkt 14. Zimzum bedeutet, dass Malchut den Sof ihren Willen zu empfangen verkleinerte, das Licht verschwand, da es ohne Licht kein Kli gibt. Punkt 14. Und der Zimzum besteht darin, dass der Wille zu empfangen, der im Licht von Ein Sof beinhaltet ist, was Malchut den Sof bezeichnet wird, also der Schöpfungsgedanke in Ein Sof, welcher die ganze Wirklichkeit in sich einschließt, sich schmückte, um aufzusteigen und seine Form vollkommen vom Wesen des Schöpfers anzugleichen. Der verkleinerte Malchut ihren Willen, seine Fülle zu empfangen, im Chenadale des Verlangens. Ihre Absicht war, dass dadurch alle Welten emanierten und erschaffen wurden, bis hin zu dieser Welt. Dadurch wurde sie die Form des Willens zu empfangen korrigieren und zur Form des Gebens zurückkehren und somit zur Übereinstimmung der Form mit dem Schöpfer gelangen. Nachdem sie ihren Willen zu empfangen verkleinerte, verschwand das Licht von dort unverzüglich, da das Licht vom Verlangen abhängt und das Verlangen den Platz für das Licht darstellt. Und das Verlangen den Platz für das Licht darstellt. Denn in der Spiritualität gibt es keinen Zwang. Und wir gehen über zum nächsten Teil des Unterrichts und vorher singen wir gemeinsam ein Lied.
מרגיש לי מוזר הם בונים שם שיטה נהור ועל הביסוס לא מוכר הלוואי והייתי קרוב מסתובב עם הבלתי נתפס איך אפשר לבנות אהבה מרגיש כמו תינוק ניותם סוג של קנאה מתוקה הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי אתן להם את הכל הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי אתן להם את הכל מאחורי המסך השקוף מילים מקסימות של אור רציתי איתם לעוף אבל הלב שלי שחור מסתובב עם הבלתי נתפס איך אפשר לבנות אהבה אך בכל זאת מרגיש מיותר סוג של קינה מתוקה הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי שיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי אתן להם את הכל לעולם הם לא ייתנו לי ליפול אני אתן להם אתן את הכל כי לעולם הם לא ייתנו לי ליפול אני אתן להם את הכל אז הרימו ידיים גבוה לשמיים לחברים שלי החברים שלי הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי אתן